ARD. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Elisabeth Oertel.
Geburtstag:
3.1.85.
Geburtsort:
Greiz.
Profession:
Bildende Künstlerin.
Was treibt Sie an?
Also wenn ich mich in ein Thema künstlerisch so richtig rein vertieft habe, dass es so schlimm ist, dass ich nachts sogar schon davon träume, das ist das auf jeden Fall, was mich antreibt.
Ist das gerade so?
Es ist so, doch. Doch, kann man schon sagen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Ich war viel unterwegs und ich habe sogar schon meine Bushaltestelle zu meinem Zuhause erkoren, nur weil ich eine Nacht drin geschlafen habe. Seitdem ich Familie habe und selbst Mutter bin, würde ich sagen, es ist da, wo meine Familie eigentlich ist. Ja.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Oh, ich höre ganz viel so alte Musik. Ich liebe so alten Punkrock, X-Ray Specs, ich liebe Shilpa Ray, ich liebe PJ Harvey. Eigentlich oft Künstlerinnen, die keine Vorstellung erfüllen wollen und auch mal ein bisschen rotzig sind. Ja.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Nino Haratashvili, Das achte Leben für Brilka.
Und wie beginnt der Tag?
Mit Kaffee.
Ich kann mich erinnern an die Bilder 2014, als sie losgezogen sind. Drei Frauen, zwei Männer, die gerade mit ihrem Kunststudium an der Burg fertig geworden sind. Diese Ural-Motorräder mit Beiwagen. Ich glaube, wir hatten auch Interviews hier bei MDR Kultur, als das Ganze losging. Wieso diese Ural-Motorräder für diese Reise von Halle auf dem Landweg nach New York?
Also ich muss gleich von vornherein sagen, wir sind absolut keine Motorradfahrer. Wir haben den Motorradführerschein nur für diese Reise gemacht. Und wir wollten ein Fahrzeug, was die Leute entlang unserer Route kennen. Also sowohl in der ehemaligen Sowjetunion als auch auf dem nordamerikanischen Kontinent, wo es Ersatzteile gibt, was man reparieren kann und was sympathisch ist. Und dann sind wir auf diese alten Motorräder gestoßen. Und uns ging es eigentlich darum, einen möglichst natürlichen Weg zu finden, die Bevölkerung kennenzulernen. Das war ein riesiges Projekt für uns, nach dem Studium rauszugehen und die Welt eigentlich mit eigenen Augen zu sehen. Und da waren diese Motorräder perfekt, vor allen Dingen, weil sie so unzuverlässig sind. Denn jede Panne hat uns genau zu einem Mensch und dessen Geschichte gebracht. Und das hat gut funktioniert auf jeden Fall.
Wie viele Pannen waren es?
972.
Genau, so heißt auch der Film, 972, ja. Breakdowns. Und ich habe gedacht, wirklich damals, als ich diese Bilder sah von diesen Karren, aber auch von Ihnen und all das, was da so an Unternehmungslust drin steckte und dieser wahnwitzige Reiseweg. Ich habe so gedacht irgendwie damals, nehmt mich mit. Und jetzt denke ich das nicht mehr.
Nee.
Nachdem ich den Film gesehen habe, denke ich das nicht mehr. Und denke es irgendwie doch.
Ja, das ist wie mit jedem Abenteuer. In dem Moment, wo es passiert, ist es absolut furchtbar. Aber danach ist es eine richtig gute Geschichte, ne?
Total.
Ja.
Alle fünf haben überlebt und zum Beweis gibt es im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz gerade eine Ausstellung zu dieser Reise, die selber eigentlich ein Roman ist, ein Kunstwerk ist, diese Reise. Und da gibt es diese Ausstellung jetzt auf Schloss Augustusburg. Und die ist groß. Musste die groß sein?
Ja, die musste richtig groß sein. Also das war irgendwie, wir haben ja die Reise verschieden ausgewertet. Wir haben einen Kinofilm gemacht, wir haben ein Buch gemacht, wir haben viele Vorträge, Performances gemacht und die Ausstellung war nochmal so eine ganz andere Ebene, wo es uns darum ging, auch den Besucher einfach ins kalte Wasser zu werfen und so seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen durch diese Räume. Und es ist auf 700 Quadratmetern eine wirklich multi-installative Show entstanden von auseinanderfliegenden Motorrädern, Teilen, wo man wirklich dann jede Panne auch nachvollziehen kann an dem einzelnen Ersatzteil, über 360-Grad-Projektion, über wo man die Flussfahrt miterleben kann, als wir mit den Motorrädern auf den Kolima-Fluss gegangen sind, über eine Hütte, die da seit 30 Jahren alleine im Wald steht. Also man kann da wirklich viel, viel erleben, auch mit Kindern vor allen Dingen, die können da ihre eigenen Abenteuerpässe abstempeln und genau, also empfehlenswert für dich.
Mücken auch?
Ja, die gibt es immer gratis dazu natürlich.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass sie die Mücken irgendwie, man sieht sie ja in den Bildern in Sibirien, dass sie irgendwie nicht groß thematisiert werden. Sie hatten so viele Probleme, dass also das, was ich so naheliegend fand, diese Plage, die oder ne, kam gar nicht irgendwie, war gar kein Thema irgendwie.
Ja, wir hatten echt andere Probleme meistens. Und die Mücken, wir haben uns dann dran gewöhnt. Wir haben zum Beispiel die Helme einfach nicht abgesetzt, egal wie warm es war. Wir hatten immer noch so Regensachen über unseren kurzen Hosen, dass die ja nicht durchdringen können. Und irgendwann gewöhnt man sich fast schon dran. Also ich weiß noch, wir standen mal vor einem alten Mann, der hatte einen kahlen Kopf und der Kopf war voller Moskitos und der hat sich nicht mal gerührt. Also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man will ihm diese Mücken wegmachen, aber ihnen war es eigentlich egal. Also ja.
Und diese Ausstellung, von der wir es eben hatten, diese Ausstellung ist ein Aufhänger, warum Elisabeth Oertel heute hier ist. Und zweitens ist sie Stipendiatin der Kulturstiftung Thüringen, wo sie an einem Archiv der Probleme arbeitet. So hängt das hier heute alles zusammen. Fangen wir da an bei diesem Archiv der Probleme. Was machen Sie da?
Also ich wohne seit 4 Jahren ungefähr, bin ich mit meiner Familie nach Thüringen aufs Land gezogen, wo ich auch ursprünglich herkomme, tatsächlich in der Nähe davon. Und als Künstlerin ist man, glaube ich, immer präsent, auch irgendwo seine Umgebung zu analysieren und zu schauen, ja, was gibt's hier? Und ich habe mich dann beworben mit einem Projekt, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, das Archiv der Probleme, wo ich einfach ein Jahr lang Zeit habe, mit Mitbürgern ins Gespräch zu kommen und ihre Probleme einfach zu konservieren. Also mir geht's darum, neutrale Befragungen zu machen und die Leute einfach dazu aufzufordern, mir ihre Probleme mitzuteilen, um sie zu sammeln als Zeitzeugnis sozusagen.
Und Probleme, versteht sich das von selbst, was Probleme sind? Also was haben Sie für eine Idee von Probleme, wenn Sie sagen, ich lege da ein Archiv an? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja ein ganzes Spektrum gibt an Vorstellungen, was eigentlich ein Problem ist.
Ja, das ist schon mal interessant, ne? Die eigene Definition von Problem, auch die eigene Wahrnehmung im Kontrast auch zu einer gesellschaftlichen Wahrnehmung vielleicht. Und ich habe jetzt festgestellt, was ich total spannend finde, ist, dass Probleme verbinden können. Also Probleme haben tatsächlich auch positive Eigenschaften und bringen die Leute miteinander ins Gespräch. Und das finde ich eigentlich eine total spannende Idee, über Probleme auch Gemeinschaft zu stiften.
Was begegnet Ihnen denn da?
Mir begegnet alles Mögliche, wirklich alle Arten von Problemen, also Probleme, die man gerade jetzt hat, weil man durstig ist, hungrig ist oder weiß ich, sich den Fußzeh angestoßen hat. Über natürlich politische Probleme, gesellschaftliche Probleme, Gefühle wie Einsamkeit, Unverständnis, alles Mögliche. Und auf der anderen Seite frage ich aber auch die Leute nach ihrer Zufriedenheit. Und das finde ich total interessant, weil ich bin wirklich schon auf großartige Geschichten auch gestoßen, die eigentlich zeigen, dass das Leben vielleicht gar nicht so problembehaftet ist, wie man es manchmal empfindet.
Und ich habe hier gerade ausgedruckt den Fragebogen in der Hand zum Archiv der Probleme, den es also online gibt. Mhm. Das kann man also online anonym machen, diesen Fragebogen. Und je nachdem, auf welche Seite man den dreht, also dadurch, dass es ausgedruckt ist, ist mir nicht klar, wo es anfängt eigentlich. Und also wie ich es jetzt in der Hand habe, da ist die erste Frage, fühlen Sie sich manchmal einsam? Ja, nein, weiß nicht. Mhm. Wie ist diese Frage da reingekommen?
Ich habe mich im Vorfeld mit verschiedenen Leuten unterhalten und auch in der Familie arbeitet jemand zum Beispiel beim Sorgentelefon und habe mich natürlich vorher schon mal so informiert, was sind große Probleme, die Gesellschaft betreffen. Und da wurde mir aus vielen Richtungen auch entgegengebracht, dass Einsamkeit durchaus eine große Rolle spielt. Und das fand ich dann auch schon wichtig, das einschätzen zu können, spielt das in den Fragebogen eine Rolle? Ne? Ist das ein großes Problem oder ist es dann doch eher ein untergeordnetes Problem? Und für mich ist es halt wichtig, das läuft auch noch ein Stück, das Projekt, dass vielleicht so viel wie möglich Leute mitmachen. Weil umso besser,
Gedankenübertragung,
ne, genau. Umso besser wird es halt, das dann auszuwerten, umso vielschichtiger ist es. Und es gibt die Möglichkeit, bei der Suchmaschine des Vertrauens einfach einzugeben, Archiv-der-Probleme. Und dann kommt man auf diese Seite und kommt auch auf den Fragebogen. Und ich würde mich total freuen, wenn einfach so viel wie möglich Leute mitmachen würden.
Und ich dachte, das ist nämlich auch so Gedankenübertragung, weil ich dachte, das wollte ich mir merken, dieser Service-Teil, dass wir es auch wirklich machen, dass sozusagen die Datenlage, die Sie da haben, dass das breiter wird. Und bei den Sachen, die Sie jetzt schon erfahren haben, die Sie jetzt schon wissen, so dieses Thema Probleme und Fakten, Tatsachen, Realitäten, dass sich also das Problem empfinden und aber das, was tatsächlich real passiert, dass die sich unterscheiden können, dass es da eine Kluft geben kann, dass die irgendwie manchmal auch nur lose gekoppelt sind, so die Problemebene und die Realitätsebene, das begegnet Ihnen auch?
Ja, das ist auch vor allen Dingen dann so, wenn ich mich in Privatgesprächen unterhalte und dann aber manchmal oder oft treffe ich mich eben auch mit sogenannten Spezialisten, ne? Die ich nicht zu ihrem privaten Problem frage, sondern eher aus ihrem Bereich heraus die Expertise einhole. Also was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Polizisten redet und fragt, was sind denn jetzt nun wirklich die größten Kriminalitätsdelikte hier im Umkreis? Das ist total interessant, das ist oft nicht das, was die Leute vermuten würden. Oder das spielt einfach in ihrer Wahrnehmung keine Rolle. Und das finde ich dann schon spannend, wenn die sogenannte Realität sich von der persönlichen Wahrnehmung so stark unterscheidet. Und es ist für mich jetzt bisher einfach so eine Untersuchung, die ich mache, wo ich versuche dann darüber nachzudenken, wo bringt mich das weiterhin auch künstlerisch. Und das wird auch der zweite Teil meines Stipendiums sein. Ich werde mich mit diesen ganzen Antworten ins Atelier zurückziehen und es eben künstlerisch bearbeiten, weil dann nächstes Jahr im Sommer gibt es eine Ausstellung in der Kunsthalle in Erfurt. Genau.
Und haben Sie schon an irgendeiner Stelle eine Ahnung?
Nein. Ich bin völlig ahnungslos. Das mag ich.
Und Sie machen, habe ich den Eindruck, in dem Archiv der Probleme machen Sie etwas, wo ich also auch, als ich den Film gesehen habe und Ihr Projekt verfolgt habe, etwas, was Sie am liebsten machen, Menschen zu begegnen?
Ja, ich finde, das ist für mich die spannendste Feldforschung überhaupt. Man bekommt so einen besseren Eindruck für die ganzen Realitäten, die nebeneinander existieren, weil man neigt natürlich als Mensch dazu, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken und fühlen wie man selbst und dadurch hat man immer wieder eine Bestätigung in seiner eigenen Realität, aber es gibt so viele verschiedene. Und das war auf der Reise auch so absolut spürbar, ja, weil diese Panne hat ja bestimmt, wo wir anhalten, wen wir treffen, mit wem wir reparieren und wann wir weiterfahren. Und dadurch haben wir einfach Menschen kennengelernt, die hätten wir nie im Leben getroffen und eigentlich erst mal gemerkt, dass es so viele verschiedene Vorstellungen gibt von dieser Welt, von Problemen, von Lösungen dazu und aber auch von, wie einfach die Sache zusammenhält. Ja. Und das fand ich für mich total bereichernd. Es macht es natürlich nicht einfacher, aber man kriegt einfach ein Bewusstsein dafür, wie vielfältig alles sein kann. Ja.
Ja, so viele verschiedene Vorstellungen von der Welt, wenn man sie sieht in diesem Film, wie sie jemanden, ich weiß nicht mehr, ob es in der Mongolei war oder in Sibirien, wie sie anfangen mit ihrer riesigen Karte, die sie da haben, die also so völlig unpraktisch ist, riesengroße Karte, jemanden von dort, also einem Local sozusagen, einem Mann zu erklären, was sie da eigentlich vorhaben und dessen Horizont war aber ein ganz anderer. Ja, und so war dieses Karten übereinanderlegen, so das illustriert es so,
ich ne, glaub, mit den das verschiedenen. Das erste Mal, dass dieser Nomade eine Karte gesehen hat, der wusste überhaupt nicht, was das ist. Der dachte, das ist irgendein Teppich. Und ich muss auch dazu sagen, das war ja so eine alte Sowjetkarte, die wir in Georgien auf dem Flohmarkt gekauft haben. Das war wirklich die einzige Karte, die wir mit hatten. Und ich fand es generell in der Mongolei zum Beispiel total spannend. Wir saßen mal in einer Runde und haben versucht, uns vorzustellen und haben wieder gesagt, hello, my name is Elizabeth und so weiter. Und immer wenn es bei dem Nomaden geendet hat, der wusste nicht, was wir von dem wollen. Der wusste nicht mal, dass wir jetzt gegenseitig uns Namen hin und her schießen. Das war verrückt. Also wirklich. Also so unterschiedlich ist einfach auch Körpersprache, kultureller Hintergrund. Da kommen so viele Dinge zusammen, ne? Was das dann ausmacht, genau.
Aber verrückt ist, um einen ganz wesentlichen Gedanken von diesem ganzen Projekt zu sagen, dass diese Hilfsbereitschaft sowas von universal war auf dieser Reise, ne?
Das ist auch echt etwas, was mich nachhaltig beeinflusst hat. Wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück wieder da, bis heute, dass eigentlich gibt es so viel mehr Dinge, die uns Menschen verbindet, als uns unterscheidet. Und das fand ich absolut verrückt festzustellen, weil man fährt los, man hat so viele Fragen und hofft auf so viele Antworten und man kommt irgendwann an, was auch immer das bedeutet, ne? Man kommt an und man kann eigentlich nur schauen und verstehen, dass man noch mehr Fragen hat. Weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Man fährt über diese Grenzen und hinter diesen Grenzen, man erwartet, dass dahinter immer alles anders sein muss. Und man fährt aber über diese Grenzen und merkt, es ist so viel ähnlich und so viel gleich und so viel in unseren niedersten Bedürfnissen verbindet uns so viel mehr. Da braucht man nicht mal Sprache dazu, um das festzustellen. Und dann fragt man sich tatsächlich, wie diese ganzen Probleme eigentlich so eine große Rolle spielen können.
Und so geht das ja gerade bei Ihnen auch mit diesen Fragen. Dieses Fragen ist weiter Ihre künstlerische Arbeit. Wir haben das mit dem Archiv der Probleme angedeutet. Und das alles, sagten Sie auch, als Künstlerin nehmen Sie Ihre Umgebung wahr. Das alles passiert, wo Sie leben. In diesem Dorf in Thüringen, in der Greizer Gegend. In einem Dorf mit 5 Häusern, 5 Höfen, ja?
Ja. Ja, also es war mal größer, es wurde durch die Wismut halt zerklüftet. Ne? Es wurden 22 Höfe insgesamt abgerissen, dadurch gibt es jetzt 3 solche Splitterdörfer. Und das ist ganz sinnbildlich für diese Region, ne? Dieses doch oft dieses Zentrum verloren zu haben. Ne? Auch was jetzt dieses gesellschaftliche Zentrum betrifft, zum Beispiel, dass man mal in einer Kneipe sich trifft oder so, diese Sachen verschwinden. Ne? Es gibt Vereine, die sind total wichtig, die halten die Gegend zusammen, die machen richtig gute Arbeit, die machen auch richtig tolle Events. Aber man muss natürlich Mitglied sein oder da irgendwie dazugehören. Ne? Und diese spontanen Treffen, das ist dort immer weniger. Ne? Und das merkt man in diesem Dorf, finde ich, total spürbar.
Und da kommen Sie beide her aus dieser Gegend, also Ihr Mann Johannes und Sie. Und Sie haben nun mit Ihrer Halle, New York, Landwegreise die Welt maximal groß gemacht, Ihren Horizont. Und nun haben Sie sich für eine maximal kleine Welt entschieden?
Finde ich gar nicht. Also für mich ist das eine absolute Freiheit, dort zu leben. Also um den Hof herum ist in jede Richtung 1 Kilometer Feld. Wir haben 3 kleine Kinder und die konnten schon mit 2 Jahren, sind die alleine bis zum Wald gelaufen, ohne eine einzige Straße überqueren zu müssen. Ne? Also die haben einen Radius, in dem die aufwachsen können, mitten in der Natur. Wir haben nicht mal Handyempfang dort, wo wir wohnen. Das ist für mich total frei. Also ich kann dort jeden Morgen aufwachen und einfach machen, was ich will. Und das ist für mich, also das bedeutet mir total viel. Und das habe ich auch gemerkt, als wir unterwegs waren. Ich war eigentlich immer am glücklichsten, wenn wir irgendwo im fernen Osten Russlands standen, in irgendeinem Gewächshaus von irgendeiner Großmutter. Und da war einfach gar nichts. Also für tausende Kilometer nichts. Ne? Das ist jetzt nicht ganz so in Thüringen. Also es gibt dann schon auch Infrastruktur irgendwann. Aber ich finde dieses Gefühl so toll, einfach da machen zu können.
Und in der ganzen Umgebung, da kursieren ja, also gerade Landkreis Kreiz zum Beispiel, kursieren unheimlich viele Klischees über eine Umgebung und gleichzeitig aber auch handfeste Informationen. Also wenn man sich die Landrätin anguckt, Martina Schweinsburg, langjährige CDU-Landrätin, die ganz klar auf dem Flügel der CDU unterwegs ist, der nah an der AfD ist. Also das gehört alles auch zu dieser Gegend. Und ist das etwas, was Sie spüren?
Also in unserem Hof direkt nicht. Natürlich, wenn man rausgeht, kann man das spüren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch lange in Halle gelebt und auch dort konnte man das spüren. Also ich glaube, das spürt man überall. Und das ist nicht dort mehr und dort weniger. Es fällt vielleicht dort mehr auf, weil dort einfach weniger Menschen leben, ne? So insgesamt. Aber ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es eine richtig kluge Frage war. Es war eigentlich eine danach, wie Sie klarkommen. Sie sind in den abgelegensten Winkeln Russlands klargekommen.
Ja.
Und manchmal ist man ja in der Gegend, wo man herkommt, ist es manchmal schwieriger als in der weiten Welt.
Ich muss sagen, ich komme gut klar, weil auch durch das Projekt, ich bin in viele Dinge jetzt involviert. Also ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr noch Kunst machen kann, weil ich mittlerweile im Feuerwehrverein bin und im Kirchenrat angefangen habe. Und man merkt einfach, wenn man was bewirken will, dann muss man Teil davon werden. Und man muss für Diversität vor Ort Teil davon sein, um diese Diversität auch zu unterstützen. Und mir macht das total Spaß, mich da auch einfach einzubringen. Und ich glaube, das muss jeder auch für sich mal überlegen, wie kann man sich denn mit dem, was man kann und will und möchte, einfach einbringen. Weil ich glaube, dann ist der Moment, wo eine Gesellschaft auch vielfältig ist und bleibt. Genau.
Und wie geht denn das Geschäftsmodell eigentlich? 2 freie Künstler mit 3 Kindern, Haus und Hof, Tieren?
Ja, 2 Leihponys und jetzt bald auch Hühner und einen Kater und ja, das läuft. Also
was Leihponys?
Ja, die gehören nicht uns, wir leihen uns die immer mal zum Rasenmähen aus. Genau. Naja, ich glaube, es ist wie jeder Künstler oder jede Künstlerin kennt das, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Es ist natürlich vor allen Dingen als Familie auch immer ein gewisser Druck dahinter, ne, dass das irgendwie natürlich auch finanziell stimmen muss. Es ist in Ordnung. Also momentan ist es in Ordnung, aber ich glaube, jeder Kulturschaffende kennt das, dass es ja auch immer schwieriger jetzt wird, wenn auch die Bedeutung der Kultur vielleicht immer mehr hinten runterrutscht. Ja.
MDR Kultur trifft mit Elisabeth Oertel. Sie ist bildende Künstlerin. Sie hat gerade ein Landesstipendium der Kulturstiftung Thüringen. Sie ist Teil der Künstlergruppe Leaving Home Funktion, die gerade auf Schloss Augustusburg die Ausstellung hat, auf dem Landweg nach New York. Die ist Teil vom Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz und ist auch gerade bis Januar verlängert worden. Mhm. Wieso eigentlich?
Ich glaube, weil die Ausstellung wirklich sehr schön ist, um ehrlich zu sein. Und weil sie es einfach anbietet. Und das war sehr aufwendig, die Ausstellung. Wir haben über ein Jahr dran gearbeitet, 3 Monate alleine aufgebaut. Und ich glaube, die Besucher finden es auch toll. Deswegen wurde es einfach nochmal verlängert.
Kommen vor allem Motorradleute?
Das ist lustig. Es kommen alle möglichen Leute. Aber meistens kommen erst die Motorradleute, weil dort ist ja auch ein Motorradmuseum, ne? Und dann...
Also kommen richtig auch die Biker so mit Kutte an
und
so.
Die haben auch ein riesiges Wintertreffen immer im Januar, Februar ist das, wo die Leute echt da im Eis und Schnee, wenn es dann so ist, ne, hinfahren und dort übernachten. Und ich finde es total spannend, weil oft ist es so, dass die Biker kommen, aber wir sind ja, wie gesagt, jetzt nicht so die klassischen Motorradfahrer und dann schleppen die ihre Ehepartner mit und dann denken die, ach cool, mit meinen Kindern muss ich auch mal hierher und dann kommen die mit den Tanten und Großeltern und dann verbreitet sich das so.
Ja. Weil es gibt ja einfach auch viel zu lernen über dieses Leben, wenn man sich also mit ihrer Reise, ich hatte es schon gesagt, damit wie mit einem Kunstwerk auseinandersetzt. Und es gibt auch einen Prachtband zu dieser Ausstellung, zu dieser Reise. Und dann gibt es noch die DVD. Und hinten auf der DVD, also DVD von dem Film, den die 5 über ihre Reise gemacht haben, hinten ist so ein Gruppenbild drauf, wo die 5 aussehen wie eine Band. So, und wenn sie zu jedem und jeder der 5, 3 Frauen, 2 Männer, ganz kurz so eine Beschreibung, ich weiß, super schwer, aber andererseits ist es auch wirklich schön, glaube ich. Wie würden Sie die 5 charakterisieren, wenn wir mal von links anfangen?
Mhm. Das ist wirklich schwer.
Bei Anne.
Also Anne ist für mich total wichtig. Ich kenne Anne schon, seitdem wir in der Schule sind. Anne ist jemand, also die gibt einfach nicht auf und die glaubt an lebenslanges Lernen und wenn sie was interessiert, sich da auch weiterbilden und hat da total viel Energie. Und ich glaube, Anne ist auch jemand, die ist im bürokratischen Dschungel zu Hause, die will sich da durchforsten und sie ist auf jeden Fall jemand, der auch mit Nadel und Faden umgehen kann und hat zumindest Johannes regelmäßig auf der Reise auch wieder zusammengeflickt.
Wenn er sich mit der Axt in den Oberschenkel gehauen hat, das ist wirklich, das sieht man dann auch alles, es war so. Und Sie haben die Kamera gehalten, sind zwischendurch mal ohnmächtig geworden, da oben im hohen Norden.
Ich bin nicht die das mit der Nadel und dem Faden gut kann. Ich kann gut filmen, würde ich mal sagen.
Und dann kommt Effi.
Effi ist toll. Effi ist so ein toller Mensch. Effi kommt ursprünglich aus Zypern und wir haben Effi kennengelernt, als wir eine Artist Residency in Rotterdam gemacht haben. Und dann hat Effi gesagt, sie will nach Hause, nach Zypern. Dann haben wir gesagt, ach, das liegt doch auf dem Weg. Wir fahren auch über die Türkei, komm doch einfach mit. Und dann ist Effi einfach nie wieder aus dem Beiwagen ausgestiegen. Und Effi ist ein unglaublich intelligenter Mensch. Die kann ganz tolle Texte schreiben und die hat eine ganz tolle Art zu denken. Aber dafür hat Effi überhaupt keine Ahnung von Distanz. Als wir mitten im Fernosten Russlands festgesteckt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt die nächsten 50 Kilometer laufen, hat Effi erstmal einen Kaffee gekocht und meinte, das ist jetzt kein Problem. Ne? Ich habe sie mal gefragt, wie groß Zypern ist. Und dann hat sie mir gesagt, 8000 Kilometer lang. Und da dachte ich, das kann nicht sein.
Genau, man kann super intelligent sein und trotzdem andere Vorstellungen
komplett
zum Beispiel
andere Vorstellung.
Von Entfernungen haben.
Komplett. Und das hat aber Effi total wichtig gemacht, ne? Weil sie ist eben nicht ausgeflippt, dass wir noch 50 Kilometer laufen müssen, sondern hat das ganz entspannt genommen.
Da fällt mir auf in dem Zusammenhang, dass dieser erste Teil der Reise, der ist ja gar nicht eingegangen in den Film. Mhm. Also, dass sie irgendwie durch Serbien unterwegs waren, Türkei unterwegs waren. Im Abspann sieht man zwar auch schon die Pannen dieser Zeit, das muss man dazu sagen, der Abspann ist so, dass die 5 wirklich immer aufgezählt haben mit den ganzen Pannen, wen sie da getroffen haben. Also es ist so dieses, worüber wir vorhin gesprochen haben, so dieses die Begegnung, dieses mit ganz anderen Menschen und Welten in Kontakt zu kommen, dafür haben sie hinten auch nochmal einen Ausdruck gefunden, der jeden einzelnen Zahnarzt Nummer 4.
Ja, weil ohne diese Menschen wären wir nirgendwo hingekommen. Wir haben alleine, ich glaube, 10 Tage gebraucht, um Deutschland zu verlassen. Und das war wirklich ein absolutes Schildbürgertum, was wir da eigentlich gemacht haben. Und die Leute haben uns immer wieder eingeschoben, gezogen, uns weiter gepusht und ohne ja, all diese Helfer entlang des Weges hätten wir nicht mal Deutschland verlassen. Ganz einfach. Und das ist eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Film.
Das absolute Schildbürgertum. Ich dachte während des Guckens auch mehrfach, wie ihre Eltern wohl diesen Film angeguckt haben. Wenn die dann gesehen haben, also die haben ja ihre Geschichten gehört und so, die waren ja sicher wirklich richtig im Bilde, aber es dann zu sehen, glaube ich.
Ja, das letzte Seite vom Buch wäre da eine Empfehlung, da haben nochmal alle Eltern ihren Senf dazu gegeben und es ist, ich bin ja jetzt mittlerweile selber Mutter, ich möchte es mir nicht vorstellen.
Das ist unglaublich.
Meine Kinder dürfen das mal nicht.
Genau, das ist das Fazit, die sollen es. Gut, aber es sind ja auch Johannes Kinder und jetzt in der Mitte des Bildes ist Johannes.
Genau.
Waren Sie eigentlich auf der Reise ein Paar?
Ja. Wir haben das schon vorher zusammen geplant. Wir sind so ein bisschen die Initiatoren des Projektes gewesen und dann konnte einfach jeder mitkommen, der sich da irgendwie in der Lage dazu gefühlt hat. Genau, das konnte.
Und Johannes, muss man sagen, der steht jetzt hier so in der Mitte des Bildes, hat da irgendwie noch so eine Schwimmweste um, Zigarette in der rechten Hand, den rechten Fuß so leicht ein bisschen vorgestellt, die andere Hand in der Tasche. So guckt er von allen, die, also es wird nicht, also doch Anne lächelt, sie lächeln auch ein bisschen, aber gerade die beiden Jungs sehen eigentlich so aus wie so, wenn hier jemand ein Problem hat, ja, so.
Die können froh sein, dass die uns Mädels mit dabei hatten. Ich glaube, 5 von der Sorte wären nirgendwo hingefahren, aber 5 von meiner Sorte wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber Johannes ist natürlich, Johannes, der kann schrauben, der kann sich in ganz viele Sachen reinversetzen. Der hat auch maßgeblich diesen amphibischen Prototyp entwickelt, womit wir dann das Motorrad aufs Wasser gebracht haben und dafür schätze ich ihn auch extrem für seine Kreativität und seine Flexibilität vor allen Dingen. Auf der anderen Seite ist er vielleicht manchmal nicht ganz so geduldig, wenn Sachen schief gehen. Und die waren auch ein lustiges Pärchen. Also Effi saß ja bei Johannes im Beiwagen und über Effi sagen ihre Freunde, sie ist so langsam wie Nebel. Und Johannes, der ist aber ganz schnell. Das war das richtige Slapstick, die beiden so als Konvoi. Das war gut. Also es war auf jeden Fall dieses Gegensätze-Ding, das war schon auch ein großes Thema.
Und die amphibische Konstruktion, das klingt ja jetzt so kryptisch eigentlich, muss man sagen. Die Motorräder aufs Wasser bringen, da bedarf es, glaube ich, einer ganz kurzen Beschreibung, auch wenn man es erst wirklich kapiert, wenn man die Bilder sieht.
Ja, also uns ging es ja darum, auf dem Landweg von Halle nach New York zu fahren. So, das Problem daran ist schon mal, es gibt keinen. Also es gibt ja da oben diese 80 Kilometer offene Beringsee, das ist ein riesiges Landwegproblem. Aber es gibt auch vorher schon Probleme, denn die nordöstliche Strecke, die man fahren kann, geht eigentlich bis nach Seimchan und dann nach Magadan im fernen Osten Russlands. Und darüber gibt es kein funktionierendes Straßennetz, zumindest nicht im Sommer. Ja, es gibt die Simnix, die Winterstraßen im Russland, die Leute auch viel lieber befahren, als da im Sommer sich irgendwie durch den Sumpf zu wühlen. Aber für uns kam das nicht in Frage mit diesen russischen Motorrädern, die ja so unzuverlässig waren, ja, da irgendwie in dem Winter mit teilweise minus 60 Grad rumzufahren, ne? Deswegen, es gibt noch diese Verbindung des Kolyma-Flusses, der gibt es Seimchan, die letzte Siedlung an der Straße und der geht dann hoch bis nach Tscherski ans Nordpolarmeer, 1600 Kilometer lang, wilder Flusslauf. Genau, die erste Idee war, wir fahren mit so einem Kohleschiff, weil die Siedlungen, es gibt 4 Siedlungen entlang des Flusses und die müssen natürlich mit Kohle versorgt werden.
Und sieht man auch einmal so ein Kohleschiff vorbeikommen. Ja. Die Frage hatte ich auch, warum fahren sie denn da nicht mit? Warum?
Genau. Also das hat verschiedene Gründe. Einmal ist, dass sie wissen nicht genau, wann die fahren. Das hängt damit auch zusammen, wann ist der Fluss tief genug, dass sie eigentlich fahren können. Dann passiert das auch immer wieder. Der Fluss verändert sich ja. Ne? Der Permafrost kracht dann ab im Frühjahr und es bilden sich neue Sandbänke und so weiter. Und dann laufen die manchmal auf und dann müssen die warten, bis das Wasser wieder steigt und dann, das hält keine Leber aus, ne? Also auf so einem russischen Kohleschiff dann irgendwie ein paar Wochen mit der Mannschaft zu hängen. Ich glaube, so viel Wodka, das verträgt man einfach nicht. Und wir waren natürlich an das Visa gebunden, ne? Und das war immer ein Problem. Wir sind ja immer weiter vorgedrungen in wirklich menschenleere Gegenden, wo die Logistik und überhaupt wieder da zurückzukommen schon einfach total schwierig war. Und deswegen wollten wir eher unabhängig sein, also selber bestimmen können, wie, wann, wo. Aber ich muss sagen, das war mit Abstand das Intensivste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, auf diesen Fluss zu gehen. Weil wir wussten, die Testfahrt wird 600 Kilometer bis zur ersten Siedlung. Und wir wussten auch ziemlich schnell, dass unsere Motoren, die wir da gebaut haben, nicht stark genug sind, um gegen die Strömung anzukommen. Also es gab nur einen Weg. Umdrehen wurde schwierig. Und wir hatten vorher ein Winterlager in Kanada und dort haben wir eben diesen Prototyp zusammengebaut. Das Motorrad wird ja mit einer Kardanwelle angetrieben, also nicht mit einer Kette. Da haben wir praktisch jetzt mal kurz beschrieben, ne? Also so Pullis draufgedreht, haben eine Kette drüber laufen lassen, das übersetzt auf den Propeller.
Jetzt muss ich mal intervenieren, Elisabeth, weil wir machen jetzt ja keine Nachbauanleitung. Ja. Also das nicht ganz so weit ins Detail, leider, weil es noch so viele andere Dinge gibt. Also ich mach's mal kurz an dieser Stelle. Ja. Es gibt sozusagen, das Ganze ist am Ende wie ein großes Schlauchboot geworden, weil es sind so aufblasbare Pontons eigentlich, auf denen wirklich total rappelig da dieses, also bei allen mechanischen Kenntnissen von Ihnen allen sieht das Ganze wirklich so aus, das hält keine Stromschneller aus, hielt aber tatsächlich aus. Und ich wollte noch auf einen Gedanken kommen, nämlich, dass Sie gesagt haben, also bis dahin haben Sie alles demokratisch entschieden, aber dann auf diesem Floß haben Sie gemerkt, irgendwie, wir können nicht vor jeder Sandbank ein Plenum einberufen, fahren wir rechts und links rum.
Ja.
Und dann gab es plötzlich einen Kapitän.
Ja. Das war ein harter Moment, weil wie gesagt, vorher haben wir wirklich alles gemeinsam besprochen und jeder Bedenkenträger wurde natürlich mit einbezogen und diese Zeit gab es einfach nicht mehr. Auf dem Wasser muss es schnell gehen. Da ist egal, ob man links oder rechts an der Sandbank vorbeifährt, aber muss es entscheiden und zwar schnell. Und genau, die Wahl des Kapitäns fiel dann auf Johannes, eigentlich aus dem Grund, weil er der Einzige war, der keine Brille getragen hat. Und das war hart, weil aus Vorschlägen wurden plötzlich Befehle. Und das war so ein Umgang miteinander, das hatten wir bis dahin nicht. Und das musste man dann auch immer wieder auch reflektieren und diskutieren, damit so das Gruppenklima, sage ich mal, im Gleichgewicht bleibt.
Das war für mich überhaupt die Frage, wie das mit der Gruppe funktioniert hat. Also sie sind so oft an Grenzen gekommen, was wir bisher nur angedeutet haben. Es gab Momente, das haben wir auch im Zusammenhang mit ihren Eltern jetzt kurz gestreift irgendwie, wenn die gesehen haben, dass die gesehen haben, in welchen Gefahren sie waren. Also es war, sie hatten eine hohe Chance, sowohl irgendwo in der Wüste als auch später in Sibirien, als alles Essen zu Ende war, als die Karren einfach überhaupt nicht mehr weitergingen, da einfach zu sterben. Und das heißt also, die Herausforderungen waren so mächtig und Sie haben eben das Wort Bedenkenträger genannt. So, es gab ja viele Gründe, wirklich Bedenken zu haben. Wie sind Sie als Gruppe da klargekommen?
Also erstens mal waren wir ja unfassbar langsam unterwegs, ne? Wir haben mal ausgerechnet, wir sind, glaube ich, 2 Kilometer am Tag gefahren. Also wir hätten eigentlich laufen können. Das heißt, wir haben uns an die Hindernisse und die jeweiligen Gegebenheiten wirklich sehr langsam angenähert. Wir sind nicht von heute auf morgen nach Sibirien gefahren und mussten da irgendwie überleben. Dadurch hatten wir wirklich die Chance auch zu lernen, ne? Und diesen Prozess halt, wir machen alles sehr prozesshaft. Das ist so, wie wir arbeiten, so wie wir sind. Und das heißt, wir konnten uns da wirklich ganz langsam rantasten und auch mit Hilfe der Einheimischen uns darauf vorbereiten, was da kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir uns in Lebensgefahr begeben. Also für mich hat das sich immer so angefühlt, weil es ja auch Leute Bescheid wussten oder wir das geplant haben, ne? Also wie wir es halt machen konnten, dass wir uns eigentlich in einem relativ sicheren Rahmen bewegt haben. Was natürlich immer gefährlich ist, Motorradfahren an sich, ne? Es ist aber auch auf deutschen Straßen
auch den
total
Unfall
gefährlich.
Und so. Und was Sie gerade gesagt haben, das ist also geradezu absurd. So, weil ich bin wirklich, also denke von mir auch nicht, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, aber ich habe mehrfach auf diesen Film, habe ich da drauf geguckt und habe gesagt, seid ihr irre? So, da gab es diese Stelle, so Straße, Road of Bones nach Magadan, als die Entscheidung fällt, nee, wir nehmen die alte Road of Bones, weil die ist 200 Kilometer kürzer und die ganzen Russen haben gesagt, oh, njet, ja, macht das nicht und die 5 sagen irgendwie, ah ja, komm.
Das ist halt das Ding mit den Einheimischen. Ne? Manchmal haben die recht und manchmal haben die aber selber keine Ahnung, wo ihre Nachbarn leben oder wie die Straße dorthin ist. Und dann sind das so Ammenmärchen. Man muss das halt so abwägen. Ne? Und ich meine, in dem Fall hatten sie schon recht. Aber es war auch so.
Sowas von recht. Und das Schöne ist ja, dass sie nicht mal verstehen, was ich meine. Dieser Moment von Sorge, wenn man das sieht. Und das ist ja auch ein Geheimnis, dass das geklappt hat und dass dieses Kunstwerk tatsächlich, betone ich das immer so, auch so eine Eigenheit entwickelt. So, was eben gerade in der Geschichte von auch so einer Entschlossenheit, so einer Offenheit für die Welt und gleichzeitig aber auch so, die eigene Vorstellung ist so stark, dass sie ganz vieles nicht irritiert, was ringsrum war.
Na, ich glaube, es hat viel mit Naivität auch zu tun und die kriegt man auch nicht mehr zurück. Also ich würde das heute nicht nochmal machen, das ist ganz klar.
Und Ihre Kinder dürfen ja auch nicht.
Nee. aber das ist was ganz Schönes, weil man wirklich lernt, die eigenen Erfahrungen zu machen.
Das wird deutlich. Kaupo.
Kaupo. Och.
Da steht hier ja. Am Gruppenbild, ist ja. Das also der vierte von links.
Genau, Kaupo ist aus Estland. Und Kaupo ist ein sehr spontaner Mensch und ein sehr geduldiger Mensch vor allen Dingen, weil Kaupo hatte zum Beispiel unsere ganze Werkstatt an Bord und immer wenn jemand ein Problem hatte, und das war ja wirklich sehr häufig, musste Kaupo anhalten und demjenigen helfen. Und das hat Kaupo wirklich unersetzlich gemacht in unserer Gruppe. Und dann ist Kaupo jemand, der, oh, wenn er dann doch mal einen Schnaps getrunken hat, könnte er mit puren Händen wahrscheinlich so einen Bären erlegen, würde ich mal behaupten. Das war auf jeden Fall eine gute Mischung, die zwei Jungs mit dabei zu haben.
Ja. Wo kommt denn dieses Bild her? Gab es da irgendwelche Daten, dass das so sein könnte, dass Kaupo einen Bären mit genügend Wodka imprägniert?
Wir haben uns das immer so vorgestellt.
Ja. Er ist ja auch groß und stark.
Ja.
Also, und das war auch total nötig, wenn man zwischendurch sieht, wenn also wieder mal so ein Gespann so irgendwo im Fluss steckte und dann so eine Art Flaschenzug an den Baum gebunden werden musste und dann haben sie da so über Umlenkrollen das Ding da rausgezogen.
Ja, das war echt sehr mühsam und am Anfang war das alles noch wie ein Spiel. Da hat es noch Spaß gemacht, auch mal das Motorrad durchs Wasser zu ziehen. Ne? Natürlich muss man vorher Öl, Benzin und alles ablassen, natürlich. Alles leer machen. Mhm. Ne?
Völlig klar.
Ja. Und dann das Ding halt wieder zusammenbauen und dann hoffen, dass es auch wieder angeht. Ne? Und das war alles wie so Kinder, die halt gespielt haben. Und irgendwann wurde es dann aber auch ernst. Also das ging ja dann auf der Road of Bones so weit. Und Anne und ich haben es schon relativ früh gemerkt, dass wir uns verkalkuliert haben. Also dass wir nicht genug Essen mit haben. Und haben dann angefangen, das Essen zu rationieren, ohne es den anderen zu sagen. Und es war dann auch so, wir haben dann auch am Schluss gar nichts mehr zu essen gehabt. Und klar gab es Blaubeeren, aber wie viele Blaubeeren muss man sammeln, um 5 Leute satt zu kriegen? Ne? Klar hätte man auch angeln können, aber wenn man richtig Hunger hat, fängt man keinen Fisch. Ne? Und so hatten wir dann am Schluss, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir noch? Ein bisschen Buchstabensuppe und 2 Tassen Mehl und ja, noch ein paar Yum-Yum-Nudeln und das haben wir dann zusammengeschmissen und das war dann so die letzte Mahlzeit und dann sind wir irgendwann, mussten wir feststellen, wir kommen nicht weiter, wir müssen die Motorräder zurücklassen, also wir müssen laufen. Das war irgendwann klar, dass wir konnten auch nicht mehr den Weg zurück, das wäre auch nicht mehr möglich gewesen und das war, das finde ich im Nachhinein, war wirklich interessant, weil wir so viel versucht haben, diese Motorräder vorwärts zu bringen, durch diese eiskalten, tiefen Flüsse zu schieben. Wir haben da Sachen veranstaltet und im Nachhinein, als wir das dann auch den Russen erzählt haben, haben die gesagt, seid ihr bescheuert. Ihr hättet einfach ein Lagerfeuer machen sollen, 2-3 Tage warten sollen und dann wäre der Flussspiegel wieder runtergegangen. Und das war so, also das, als sie das gesagt haben, dachte ich einfach so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir sind einfach überhaupt nicht davon ausgegangen, dass diese Flüsse auch wieder niedriger sein können.
Obwohl sie ja so prozesshaft denken.
Ja, das war dann halt der Prozess des Permafrostes, der hat uns dann doch ein bisschen überfordert, weil es natürlich so ist, dass der Boden bis zu 2000 Meter tief gefroren ist und wenn es irgendwo regnet, läuft das ganze Wasser die Berge hinunter und der Flussspiegel kann innerhalb von einer Stunde 8 Meter, 9 Meter ansteigen, ja?
Ja, und dann war die Buchstabensuppe gegessen und dann war wirklich alles zu Ende und dann sind sie wirklich zu Fuß zu der Kreuzung gelangt und aber da war niemand und die Situation war wirklich am Ende vom Ende und dann kommt Sascha Petrovic mit einem Ural, und zwar nicht Ural-Motorrad, sondern mit einem großen Ural-LKW, der sie dann tatsächlich gerettet hat und der sogar durch alle Untiefen fahren konnte, alle Motorräder einsammeln konnte. Und dann passierte wieder das, worauf dieses ganze Werk beruht, dass Menschen begegnen und
helfen, ja. Das ist wirklich, also es sind so viele verrückte Geschichten passiert, wie uns Leute unterwegs geholfen haben. Das ist nur exemplarisch, ne, der Sascha Petrovic.
Ja, und ihre Kunst ist ja tatsächlich dann auch eine Kontaktkunst, so eine Menschenbegegnungskunst. So.
Das ist auf jeden Fall eine Art soziale Plastik, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, das wären auch so kunsttheoretische Gedanken dazu, also zum Beispiel soziale Plastik.
Na, ich finde es ganz spannend, weil wir sind ja alle fast ausschließlich Bildhauerinnen, ne? Effi ist Grafikerin, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es so interessant, wie sich unser Kunstbegriff gedehnt hat und erweitert hat. Und ich finde es so spannend, ne? Also für mich ist es total relevant, natürlich auch im Atelier zu stehen und Skulpturen zu bauen. Ne? Also das hat eine absolute Relevanz, das will ich damit überhaupt nicht absprechen. Aber für mich ist es gerade nicht mehr zeitgemäß. Für mich ist es irgendwie so, dass es unter die Menschen gehört, ne? Und dass man als Künstler auch jemand ist, der eben Gemeinschaft stiften kann, ne? Und auch so ein verbindendes Mitglied sein kann und eben da auch wirksam sein kann. Und ich finde, das ist eine total spannende Wanderung, das so zu erfahren, auch was kann sich daraus entwickeln. Mhm. Für mich sind es diese Gespräche, dieses Sammeln, dieses Unterhalten, dieses Präsentsein. Ich glaube, das ist total wichtig, dieses als Künstlerin, wie als jeder Mensch, auch präsent zu sein, seinen Raum einzunehmen und auch in dem Raum zu wirken. Das finde ich absolut wichtig, auch als gesellschaftlichen Auftrag.
Und dabei gibt es ja so dieses Klischee von Künstlerinnen und Künstlern, die sind nicht von dieser Welt, die sind abgehoben, die Spinner sollen mal richtig arbeiten und so.
Aber schauen Sie mal, gerade Marina Abramović hat das ja auch geprägt mit ihrer Performance im MoMA, ne? The Artist is Present. 3 Monate lang hat sie sich jeden Tag hingesetzt und hat diese Menschen begrüßt, ne? Und ihnen einfach Aufmerksamkeit geschenkt. Ich fand, das ist eine total starke Arbeit, die total zeitgemäß ist. Und ich glaube, diese Diskussion, was Sie gerade angesprochen haben mit Kunst ist keine Arbeit. Ich glaube, jeder, der schon mal Kunst gemacht hat, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist.
Genau. Und bei Ihnen, wenn man Ihnen zuguckt, was Sie da auf dieser Reise gemacht haben, das ist ja nun wirklich Schwerstarbeit.
Es gibt auch diesen Satz, ne? Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Genau.
Ja, also das war ja die pure Maloche bis wirklich also in die letzte Reserve und so. Aber gut, das haben wir alles schon ein Stück beschrieben und da kommen wir dann jetzt vielleicht auch an Grenzen und ich muss ein bisschen hier auf meine Begeisterung aufpassen. So. Und dann aber hinterher den Film zu machen, das war dann sozusagen, wenn wir über Kunst und Arbeit sprechen, also das war dann so gemütlich, Bürojob, nee, Computergefrickel. So, und dann, wir gucken mal auch auf unsere Arbeitszeit, wann gehen wir in der Rosenburg eine Suppe essen.
Also ich muss sagen, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe, diesen Film. Es war Lockdown, es war Covid, es war für alle schlimm, das ist eine Sache. Aber die andere ist, machen Sie mal einen Film aus 5 verschiedenen Wahrnehmungen, obwohl alle 5 dasselbe erlebt haben und man denken sollte, man hat so eine kollektive Wahrnehmung, ein kollektives Einverständnis an gewisse Situationen und Vorgänge. Es ist einfach nicht so. Richtig spannend wäre es eigentlich gewesen, 5 verschiedene Filme zu machen und die gegenüberzustellen, weil ich habe gemerkt, als wir den Film gemacht haben, dann in Eigenregie zusammen mit unserem Co-Regisseur Daniel von Rüdiger, der es auch überhaupt nicht leicht hatte, der arme Kerl, da habe ich einfach gemerkt, wie unterschiedlich das jeder von uns wahrgenommen hat. Und es war ein richtiger Streit. Und man muss verstehen, auf der Reise war keiner von uns ein Spezialist. Keiner von uns war Mechaniker, Arzt oder Geograf oder Ingenieur oder weiß der Geier. Wir haben uns da einfach reingefunden. Aber im Atelier waren wir plötzlich alle Profis. Jeder hat ein ästhetisches Empfinden von uns und ein Durchsetzungsvermögen. Und das war einfach nur der Horror, mit 5 Spezialisten zusammen praktisch diesen Film zu machen und ästhetische Entscheidungen zu treffen. Das war also wirklich eine Erfahrung. Ich bin froh, dass wir die haben, aber ich will sie nicht nochmal machen. Und ich bin froh, dass wir noch miteinander reden, alle 5. Das war wirklich eine harte Nummer.
Genau, und ich sammle jetzt, wir sind am Ende der Sendung, noch die losen Enden zusammen. Also Effi und Kaupo sind zusammen nach Zypern gegangen. Mhm. Die haben da jetzt ein Porzellan, Werkstatt und Ort. Und Johannes und Elisabeth sind, die wir jetzt nicht charakterisiert haben im Gruppenbild, das habe ich verpasst, aber wir haben ja so viel von ihnen mitgekriegt. Die leben also in der Nähe von Greiz, in diesem ganz kleinen Dorf. Und Anne ist in Halle und sie haben nach wie vor Arbeiten zusammen, haben enge Kontakte. Das Ganze hat also tatsächlich ein Happy End. Das war MDR Kultur trifft mit der Künstlerin Elisabeth Oertel, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Andrea Wagner hier zu Gast. Andrea Wagner ist Gesellschafterin, Geschäftsführerin von Wandelwerte Wege W hoch 3. Das ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, die sich seit 2015 um Safran in Thüringen kümmert, um Safrananbau auf den Safranfeldern, die es in der Vergangenheit mal gab im Altenburger Land, die gibt es jetzt mit diesem Verein wieder. Elisabeth Oertel, Dankeschön.
Danke.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.